Ich darf heute mit unserer neuen Predigtserie starten und ja, freue mich sehr drauf. Wir werden jetzt 7 Sonntage lang bis Anfang September uns mit dem Leben von Josef beschäftigen und wir werden in der Zeit sehen, wie er heranreift, wie sein Charakter reift, wie er lernt, auch ja, im Kleinen treu zu sein und wie Gott ihn dann auch über Großes stellt. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, die Geschichte von Josef, die habe ich schon so oft gehört im Kindergottesdienst, in der Kinderbibel, da weiß ich schon alles drüber. Aber ich möchte euch einfach einladen, euch nochmal neu auf diese Geschichte einzulassen. Manchmal ist es so, dass man einen Bibeltext 20 Mal lesen muss, bis er einen anspricht. Manchmal ändert sich auch die Lebenssituation und plötzlich spricht einen Bibeltext total an. Also genau, lasst euch einfach drauf ein. Es lohnt sich, gerade auch die scheinbar bekannten Texte ja, nochmal intensiv zu lesen und zu schauen, was da für tiefere Schichten drin sind. Genau, oft hat man Dinge noch gar nicht so wahrgenommen. Wir haben jetzt für diesen Sommer, für diese Predigtserie, ganz bewusst mal wieder einen längeren Text aus dem Alten Testament ausgesucht. Im Neuen Testament lesen wir ganz viel über Gott, über Jesus. Paulus schreibt in seinen Briefen, dass Gott treu ist, dass er seine Kinder segnet. Aber was das dann ganz konkret bedeutet, wie das praktisch aussehen kann, dass Gott treu ist, das sehen wir ganz besonders in diesen Geschichten im Alten Testament, weil wir einfach ein ganzes Leben mit durchleben quasi. Genau, also ich finde, im Alten Testament wird Gottes Wirken und auch Gottes Wesen oft so richtig greifbar und lebendig. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob die PowerPoint, ja, die ist da. Genau, ich möchte heute mit euch durch die ersten Verse der Josef-Geschichte gehen, also 1. Mose 37, die Verse 1 bis 11. Und wenn ihr eine Bibel habt, dürft ihr es auch gerne mit aufschlagen, mitlesen. Im Kapitel vorher, im Kapitel 36, da geht es um Esau und um seine Nachkommen und ab Kapitel 37 geht es dann wieder um Jakob und um seine Familie und Gottes Weg mit dieser Familie. Und wir befinden uns noch ganz am Anfang von Gottes Geschichte mit dem Volk Israel, also ungefähr im Jahr 1500 vor Christus. Gott hat Jakobs Großvater, den Abraham, unter allen Menschen ausgewählt und hat gesagt, ich möchte mit dir und mit deiner Familie meine Heilsgeschichte fortsetzen. Er wollte sich ein spezielles, ein heiliges Volk schaffen, das allen anderen Völkern zum Segen wird. Das war diese Verheißung, die er Abraham gegeben hat. Und das Volk Israel, das soll wie so ein Leuchtturm sein für alle Menschen, für die Nationen, soll zur Orientierung dienen und soll das Licht der Werte Gottes in diese Welt tragen. Ja, der lang ersehnte Sohn von Abraham und Sarah war dann Isaak. Und er hat mit seiner Frau Rebekka wiederum Zwillinge bekommen. Das waren eben Esau und Jakob. Jakob hat ein sehr bewegtes Leben gehabt. Er hat sich den Segen des Erstgeborenen erschlichen und musste dann vor seinem Bruder Esau fliehen. Er ist zu seinem Onkel Laban gegangen, hat sich dort in die jüngere Tochter Rahel verliebt und musste dann aber für Laban 7 Jahre arbeiten, um sie heiraten zu dürfen. Und Laban hat ihn dann betrogen, hat ihm seine älteste Tochter Lea untergejubelt. Und ja, Jakob war natürlich sehr wütend, hat aber akzeptiert, dass er, um auch Rahel heiraten zu dürfen, nochmal 7 Jahre für Laban arbeiten muss. Und ja, so kam es, dass Jakob 2 Frauen hatte. Und die beiden Frauen haben jeweils nochmal eine Dienerin, eine Sklavin mit in die Ehe gebracht. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, es ist wichtig, um diese Spannung in der Familie zu verstehen. Ich hoffe, ihr könnt dem ein bisschen folgen. Also die Bibel beschreibt, dass Jakob die Rahel viel, viel lieber gehabt hat als Lea. Das war ja auch die, in die er sich ursprünglich verliebt hatte, die er heiraten wollte. Und Gott hat es gesehen und hat sich entschieden, dass er aber die Lea fruchtbar macht, während die Rahel kinderlos bleiben sollte erstmal. Lea hat dann mit Jakob 4 Söhne bekommen und daraufhin ist Rahel natürlich sehr, sehr eifersüchtig geworden und ist dann auf die Idee gekommen, das ist für uns heute vielleicht schwer nachzuvollziehen, aber sie ist auf die Idee gekommen, ihre Dienerin Jakob zu geben, dass er mit ihr Kinder bekommt und das dann als ihre eigenen Kinder quasi anzunehmen. Genau, also eine Leihmutterschaft. Und ihre Dienerin Bilha hat dann mit Jakob auch 2 Söhne bekommen. die dann eben als Rahels Söhne galten. Jetzt war es wiederum Lea, die schon lange nicht mehr schwanger geworden war und die wiederum eifersüchtig auf Rahel war. Und ist dann auf dieselbe Idee gekommen. Ich habe ja auch noch eine Dienerin, die kann ich ja auch als Leihmutter einsetzen. Und auch diese Dienerin, Silpa, hat dann mit Jakob 2 Söhne bekommen. Und wenn man das so liest, ist es echt verrückt, dieser Wettbewerb zwischen den beiden Schwestern. Und es ist auch irgendwie tragisch, weil beide kämpfen eigentlich um diese Liebe von Jakob. Und da ist jedes Mittel recht. Jakob erscheint in dem Ganzen relativ passiv, finde ich. Also er macht einfach mit. Und es war halt damals in der Kultur auch üblich, dass man mehrere Frauen hatte. Das war jetzt nichts Verwerfliches. Lea hat dann auch nochmal 2 Söhne und eine Tochter mit Jakob bekommen. Also sie hatte jetzt schon 7 Kinder. Und jetzt hat sich Gott entschieden, auch die Rahel endlich Mutter werden zu lassen. Und ihr erster leiblicher Sohn ist jetzt der Josef. Und der Name Josef bedeutet so viel wie, Gott soll noch einen weiteren hinzufügen. Und das ist dann tatsächlich auch geschehen. Kurze Zeit später hat die Rahel nochmal einen Sohn bekommen, den Benjamin. Und bei der Geburt von Benjamin ist sie dann aber leider gestorben. Das gehörte eben auch zu dieser Zeit. Ich weiß, es waren jetzt viele, viele Kinder, viele Frauen. Und deswegen habe ich euch nochmal kurz eine Übersicht mitgebracht. Das könnt ihr einfach nochmal kurz anschauen, diese 4 Frauen und wie die Kinder dann in welcher Reihenfolge auch geboren sind. Also Josef ist der 11. Sohn von Jakob. Und diese Spannungen in der Familie zwischen diesen beiden Schwestern, die haben das ganze Klima vergiftet und das hat sich auch auf die Kinder übertragen. Also auch zwischen den Kindern gab es Spannungen. Und da setzt jetzt unser Bibeltext ein. Genau, ich lese einfach mal vor. Jakob hatte seinen Wohnsitz im Land Kanaan, wo schon sein Vater als Fremder gelebt hatte. Es folgt die Geschichte der Nachkommen Jakobs. Josef war noch ein junger Bursche von 17 Jahren, als er mit seinen Brüdern, den Söhnen von Bilha und Silpa, das Kleinvieh hütete. Er hinterbrachte seinem Vater, was die Leute Schlechtes über sie redeten. Doch Israel, also Jakob, hatte Josef lieber als alle seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren war. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als sie alle, hassten sie ihn und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Der mit Geschwistern aufgewachsen ist oder der auch selber Kinder hat, der weiß, dass man seine Kinder unbedingt gleich behandeln muss. Also ich habe einen jüngeren Bruder und wir haben immer unheimlich darauf geachtet, dass wir gleich viel bekommen, dass keiner in irgendeiner Weise bevorzugt wird. Kinder sind sehr sensibel, was so Gerechtigkeit angeht. Und mein Mann Christoph, der hat 4 Brüder, nicht ganz so viele wie Josef, aber er könnte da bestimmt auch einiges erzählen. Genau. Umso fataler ist es, dass Jakob jetzt so ganz offensichtlich einen Lieblingssohn herausgreift. Und menschlich gesehen ist es auch verständlich ein Stück weit, weil Josef war eben das Kind mit Rahel, mit seiner eigentlichen großen Liebe. Und Rahel war ja gestorben und von daher waren Josef und Benjamin das Einzige, was ihm noch von Rahel geblieben ist. Aber Jakob hätte es, denke ich, trotzdem besser wissen müssen, weil er hat selber schon viele Erfahrungen damit gemacht, was es heißt, bevorzugt zu werden. Er und sein Zwillingsbruder waren auch jeweils das Lieblingskind von einem Elternteil. Also Esau war der Lieblingssohn von Isaak und Jakob war der Lieblingssohn von Rebekka. Und seine Mutter Rebekka hat ihn dann auch dazu angestiftet, seinen Vater und seinen Bruder quasi zu hintergehen und diesen Erstlingssegen zu bekommen. Dann hat ja Jakob seine beiden Frauen auch schon von Anfang an unterschiedlich behandelt und hat eigentlich gesehen, was das für Spannungen in der Familie hervorruft. Und nun setzt er dieses Muster aber auch bei seinen Söhnen fort. Also auch in die nächste Generation bringt er wieder dieses Ungleichgewicht rein. Und in dem Sinne war er kein weiser Vater. Aber auch Josef selbst hat einen erheblichen Teil natürlich dazu beigetragen, dass seine Brüder ihn immer mehr gehasst haben. Die Brüder waren einiges älter als er. Und ja, im zweiten Satz erfahren wir schon, dass Josef so zu der Petze der Familie wurde. Also er hat seinem Vater immer schön alles berichtet, was die Brüder so angestellt haben. Manchmal waren das vielleicht auch nur Gerüchte, was die Leute erzählt haben. Und dann passiert eben das, dass Jakob dem Ganzen noch die Krönung aufsetzt und Josef diesen prächtigen, kostbaren Mantel schenkt. Und das hebräische Wort, was da steht, ist nicht so ganz einfach zu übersetzen. Also es kann bedeuten, dass dieser Mantel bunt war, es kann bedeuten, dass der Mantel einfach lange Ärmel hatte oder dass er bis zum Boden gereicht hat. Auf jeden Fall war es ein ganz kostbares und prächtiges Gewand. Genau, und symbolhaft habe ich euch einen Mantel mitgebracht. Also das ist jetzt unsere Josefsgarderobe. Man kann das sehen, genau. Und da werden wir jetzt im Lauf der Predigtserie noch weitere Gewänder dranhängen, die einfach so für die verschiedenen Lebensstationen von Josef stehen. Das ist jetzt dieser prächtige Mantel, den er von seinem Vater bekommen hat. Ja, und mit diesem Gewand hat er Josef nicht unbedingt einen Gefallen getan, weil jetzt war er auch äußerlich immer der Lieblingssohn. Also immer, wenn ihn seine Brüder gesehen haben, haben sie diesen Mantel gesehen und haben sich daran erinnert, ja. Und diese Eifersucht und der Neid ist dadurch immer weiter angestachelt worden. Und ich finde, hier zeigt sich wieder mal, wie ehrlich und wie lebensnah die Bibel ist. Es wird nichts beschönigt in dieser Familie, im Gegenteil. Gerade so diese Schwächen und diese Spannungen, diese negativen Gefühle, die werden betont oder aufgezeigt. Und wir sehen, in dieser Familie menschelt es total an allen Ecken und Enden. Und trotzdem ist es die von Gott erwählte Familie, die allen Völkern zum Segen werden soll. Wie passt das zusammen? Aus menschlicher Sicht hat Gott sich da eine wirklich komplizierte Familienkonstellation ausgesucht, mit vielen negativen Verhaltensmustern, die sich durchziehen. Aber ich finde, gerade das kann uns auch Hoffnung machen, weil Gott ist selbst mit dieser Problemfamilie zum Ziel gekommen. Und wie viel mehr kann er das dann mit deiner Familie, mit meiner Familie, mit unseren Schwächen? Lesen wir weiter im Text. Einmal hatte Josef einen Traum und erzählte ihn seinen Brüdern. Da wurde ihr Hass noch größer. Hört doch, was ich geträumt habe, sagte er zu ihnen. Wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Auf einmal stellte sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und zu meiner Überraschung stellten sich eure Garben ringsherum auf und verneigten sich vor meiner. Seine Brüder sagten zu ihm, du möchtest wohl noch König über uns werden und über uns herrschen? Wegen seiner Träume und Reden hassten sie ihn noch mehr. Also wir sehen, die Situation spitzt sich weiter zu. Und man fragt sich so ein bisschen, merkt Josef gar nicht, wie sehr er seine Brüder provoziert und wie sehr er diesen Hass weiter schürt? Ich meine, sie könnten ihn jetzt natürlich als den kleinen Bruder abtun, der einfach irgendwelche Fantasien und Träume hat, der eingebildet ist, der verträumt ist. Sie könnten über ihn lachen und ihn einfach ignorieren. Aber diese Vorgeschichte ist schon so groß, dieser Hass ist schon so groß geworden, dass sie das nicht schaffen. Und es geht noch weiter. Er hatte nämlich noch einen anderen Traum und erzählte ihnen auch den. Passt auf, ich hatte noch einen Traum, sagte er. Ich sah die Sonne, den Mond und 11 Sterne. Und auf einmal verneigten sie sich vor mir. Als er dies seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, fuhr sein Vater ihn an. Was soll dieser Traum? Rief er. Sollen wir uns vielleicht alle vor dir niederwerfen, ich, deine Mutter und deine Brüder? Seine Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater vergaß die Sache nicht. Danke. Also, so ganz verstehen kann ich das Verhalten von Josef hier nicht. Weil er hat ja schon gesehen, wie die Brüder auf den ersten Traum reagiert haben, dass sie da schon rasend vor Hass waren. Und entweder er war ganz blind für diese Reaktion oder er war sehr naiv oder er war sehr selbstbewusst. Das kann ich nicht so ganz einordnen. Auf jeden Fall hätte er eigentlich ahnen müssen, wozu das führt. Und er hat mit diesem zweiten Traum den Bogen jetzt wirklich überspannt. Sogar sein Vater Jakob wird wütend und fährt ihn an. Das war eine Scham-Ehre-Kultur, in der sie gelebt haben. Und Jakob als das Familienoberhaupt, der hatte das Sagen und alle mussten sich dem unterordnen und ihn ehren. Und Josef mit diesen Träumen, die er dann auch noch erzählt, das ist eigentlich eine Riesenbeleidigung für den Vater, dass er sagt, der Vater wird sich vor ihm verneigen. Sowas durfte man als Sohn nicht sagen, vor allem nicht als zweitjüngster Sohn. Jakob hat sich zwar geärgert, aber er hat sich diese Träume auch gemerkt. Das heißt, er hat die Träume auch irgendwie ernst genommen. Und der Bibeltext, der sagt jetzt nicht explizit, dass die Träume von Gott gekommen sind. Also eigentlich kommt in diesen ersten Kapiteln Gott noch gar nicht vor. Man wird als Leser einfach erstmal mit hineingenommen in die Familiensituation, in das Geschehen. Und es wird noch nicht bewertet, was die Personen machen. Es wird auch noch nicht gesagt, was Gott dazu denkt. Aber wenn man dann die ganze Geschichte kennt, wenn man das ganze Leben von Josef vor Augen hat, dann wird deutlich, dass das prophetische Träume waren, die er hier hatte. Und dass Gott durch diese Träume im Josef und auch seiner Familie schon mal so einen Blick in die Zukunft gewährt hat. Ich weiß nicht, ob du schon mal was Ähnliches erlebt hast. Also meine Träume sind meistens ziemlich wirr und ich merke einfach, ich verarbeite irgendwie was, was am Tag vorher war oder von der Vergangenheit. Also zu mir hat Gott jetzt noch nicht wirklich durch Träume gesprochen, aber ich weiß, dass das für viele tatsächlich ein Kanal ist, wo Gott redet. Und vielleicht gehörst du auch dazu. In der Bibel haben Träume auf jeden Fall oft eine große Bedeutung. Und wir sehen auch im weiteren Verlauf der Geschichte, an diesen Schlüsselstellen der Geschichte steht eigentlich meistens ein Traum. Und Josef entwickelt sich im Laufe der Zeit auch zu einem echten Experten, was die Auslegung von Träumen angeht. Weil diese Träume sind eigentlich nie so eindeutig, sondern es ist mit viel Bildern und Symbolen. Und der Josef lernt es, diese auszulegen. An der Stelle jetzt, bei Josefs eigenen Träumen, waren es die Brüder und der Vater, die diese Symbole ausgelegt haben und sofort geblickt haben, okay, mit dem Mond und mit der Sonne, das sind die Eltern. Und wir werden sehen, dass sich diese Träume tatsächlich verwirklichen, aber auf eine Art und Weise, wie es keiner von den Beteiligten je erträumt hätte, je gedacht hätte. Mir sind im Blick auf diese Geschichte, auf diese ersten Verse von Josef, zwei Dinge vor allem wichtig geworden, wo ich denke, die können wir auch für uns heute mitnehmen. Zum einen, Jakob und seine Familie, die sind zwar die auserwählte Familie, mit der Gott seine Heilsgeschichte weiterschreiben möchte, aber wir entdecken in dieser Familie eben auch diese Verhaltensmuster, die sich durchziehen und die sich in einer negativen Weise auch fortsetzen und die auch viel Leid und Konflikte verursachen. Und das ist einerseits tröstlich und ermutigend, dass Gott trotzdem mit diesen Menschen arbeitet, dass er durch sie wirkt, dass er trotzdem zu seinem Ziel kommt. Aber der Umkehrschluss ist nicht, dass die Bibel das gut heißt, was hier passiert. Und ich denke, manches hätte den einzelnen Familienmitgliedern auch erspart werden können. Ich finde es traurig zu sehen, dass Jakob als Familienoberhaupt es nicht gelingt, aus seinen eigenen Erfahrungen zu lernen und zu verhindern, dass eben diese Spannungen unter seinen Frauen und dann auch unter seinen Kindern entstehen und dass dieser massive Hass, dieser Neid, diese Eifersucht, dass das eigentlich das ganze Familienklima prägt. Und er selber hat ja sogar noch dazu beigetragen, dass sich diese Gefühle verstärkt haben. Und tatsächlich werden eigentlich erst Josefs Söhne, Ephraim und Manasse, zwei Brüder sein, die in Frieden miteinander leben. Vielleicht sind dir in deiner Familie auch manche so Verhaltensmuster bekannt, sind dir aufgefallen oder Lebenseinstellungen, wo du merkst, es ist nicht gut. Und du möchtest es eigentlich gar nicht selber weiterleben und auch nicht an die Nächsten weitergeben. Und überleg einfach mal für dich, in welchen Beziehungen du da stehst, in deiner eigenen Familie oder auch in unserer geistlichen Familie. Und wo wünschst du dir da vielleicht auch Veränderung hin zu liebevolleren Beziehungen? Ich glaube, dass wir den Heiligen Geist, den wir heute als Kinder Gottes ja alle in uns haben, auch bewusst bitten können, dass man solche Verhaltensmuster auch ändern kann, dass er an uns arbeitet und manche solche Muster vielleicht auch durchbricht. Wir dürfen Gott um Weisheit und um Veränderung bitten und ich bin mir sicher, dass er uns auch gerne dabei hilft, dass wir selber gute Väter, gute Mütter, gute Ehepartner, gute Schwestern und Brüder miteinander sind. Der zweite Punkt, der mir wichtig geworden ist, wie in vielen anderen Geschichten in der Bibel sehen wir auch bei Josef, dass Gott nicht darauf achtet, auf das Äußere, also auf den Rang in der Familie, auf das Alter, die Position, auf die Beliebtheit, da wäre Josef sofort durchgefallen, sondern er schaut aufs Herz. Und auch wenn Josef am Anfang von der Geschichte nicht so gut wegkommt mit dem Petzen und so weiter, mit diesem Eingebildetsein, hat Gott schon was in ihm gesehen, hat einen Charakter in ihm gesehen und sich entschieden, dass Josef derjenige von den ganzen Söhnen sein wird, mit dem er diese Heils- und Familiengeschichte weiterschreiben möchte. Und Josef wird letztlich zum Retter seiner Familie werden. Also Gott hat schon früh diese Berufung auf Josefs Leben gelegt und sich entschieden, dass Josef gesegnet wird und dass durch Josef ganz, ganz viele Menschen auch gesegnet werden. Seine Familie, Ägypten, ganze Völker. Aber bis sich diese Träume verwirklichen, diese prophetischen Träume, ist es noch ein langer Weg. Josef muss durch alle möglichen Höhen und Tiefen gehen. Sein Charakter muss reifen, er muss lernen, was es heißt, gottesfürchtig zu sein und Gott treu zu sein. Und ja, dieser Weg mit diesen ganzen Höhen und Tiefen, das ist, denke ich, was wir alle auch erleben. Ja, das Christsein, das Leben mit Gott, das ist kein Höhenflug. Selbst wenn wir eine Berufung auf unserem Leben haben, müssen wir Schritt für Schritt diesen Weg dorthin gehen. Und das ist manchmal auch herausfordernd, das ist manchmal auch mühsam. Aber Gott hat den Weg vorbereitet für jeden von uns und vor allem er geht mit. Ich bin gespannt, was wir jetzt die nächsten Wochen über Josef lernen, was wir von Josef lernen, was wir über Gott lernen, über sein Wesen. Und möchte euch einfach einladen, dabei zu sein. Es ist jetzt Urlaubszeit, aber das Gute ist ja, dass wir uns vom Urlaub aus auch in Zoom einschalten können. Nutzt es. Genau, und ja, ich möchte euch jetzt einfach so mitgeben, geht gesegnet diese nächsten Schritte auf eurem ganz persönlichen Lebensweg und lasst uns schauen, wie es mit Josef weitergeht nächste Woche. Amen.